Ich versuche immer so positiv wie möglich durchs Leben zu gehen. Es bringt mir nichts, wenn ich mir jetzt jeden Tag denke, scheiße, warum habe gerade ich diesen Unfall gehabt und warum ich und das ist alles so blöd jetzt. Sondern das habe ich vor allem durch meinen Unfall gelernt, dass man einfach die kleinen Sachen auch wertschätzen muss. Und wenn man dann eigentlich sieht, was eigentlich alles positiv ist, wenn man mal sich darauf konzentriert, dann fällt einem auch auf, dass viele Sachen gar nicht so selbstverständlich sind, dann Ziel erfüllt, würde ich sagen.
Success Stories, der Krone-Hit-Erfolgs-Podcast mit Kathi Welleber.
Ja Leute, heute ist es wieder soweit, die nächste Folge Krone-Hit Success Stories mit Andreas Ehrenhofer, dem Andi, habe ich jetzt schon gelernt.
Jawohl.
Dein Spitzname, wie geht's dir?
Danke, mir geht's super, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich, dass du gekommen bist, vielen Dank, dass du da bist. Du kommst ja quasi gerade aus London, mehr oder weniger, warst du da bei der Paraschwimm-Weltmeisterschaft in London, wie war das für dich?
Ja genau, also für mich war es auch die erste Weltmeisterschaft, das war natürlich dann noch einmal aufregender. Das ist ein gigantisches Event dort, es waren so viele Teilnehmer und dass auf einmal auch so viele Zuschauer bei einer Schwimmmeisterschaft sind, das war für mich ganz neu und eine richtig geile Erfahrung.
Du bist ja Platz 6 geworden.
Ja, genau.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man weiß, okay, ich bin der 6. Beste der Welt, das ist schon krass, oder?
Ja, es ist richtig krass. Vor allem beim ersten Mal, mein Ziel war es, dass ich es ins Finale schaffe und dann war ich sogar zweimal im Finale und eben 6. und 7. Und das ist eine richtig geile Motivation jetzt auch für die nächsten Saisonen.
Was ist für ein Gefühl, wenn man dann rausgeht aus dem Becken und man merkt, okay, alle klatschen und sind dann nervös und man merkt, okay, alle schauen an und so?
Also wenn man aus dem Becken rausgeht, ist es nicht mehr so schlimm. Es ist halt immer vor dem Start ein großer Unterschied. Da ist es schon geil, wenn man hinter der Bühne steht und dann wird der Name aufgerufen und man fährt da rein und 3000 Leute applaudieren und da fährt das Adrenalin ein, man weiß, jetzt geht's gleich los und dann geht's eh schon ab.
Wie stark klopft dein Herz in dem Moment, wenn du weißt, okay, jetzt geht's los, es gibt kein Zurück?
Ja, also das klopft sicher unendlich oft, die Aufregung ist voll da, aber es ist halt wichtig, dass man diese Nervosität dann eben halt in Leistung umwandeln kann.
Und wie machst du das? Also wie schaffst du das mental, da so umzuswitchen?
Ja, ich habe Glück, weil meine Mutter Mentaltrainerin ist, die ist in der Sportpsychologie tätig.
Okay.
Dadurch habe ich da gleich ganz nahe eine sehr gute Versorgung und mit ihr arbeite ich das ganze Jahr, dass ich wirklich da für den einen Moment dann im Kopf auch wirklich da bin.
Wahnsinn. Es ist schon arg, finde ich, wenn man weiß, okay, diese, keine Ahnung, wie lange schwimmt man da, eine Minute, 2 Minuten?
Ja, es kommt immer auf den Bewerb drauf an, aber bei mir bei den Sprints sind es meistens so knapp unter einer Minute.
Okay, also man bereitet sich monatelang auf eine Minute vor.
Ja, das ganze Jahr sogar eben für den einen Start, da geht es dann drum.
Wahnsinn. Du bist Paraschwimmer und du sitzt im Rollstuhl, du hattest einen Unfall.
Genau, ja.
Möchtest du uns die Geschichte erzählen?
Ja, es war ein ganz blöder Unfall sogar, es war ein Badeunfall, ziemlich nice beim Schwimmen. Ein Köpfler ins Wasser, wie man es kennt, bei einem See, so ein Steg in 1 Meter Höhe, was bei fast jedem Badesee gibt. Und da habe ich meinen Köpfler gemacht und ich bin nicht am Boden aufgekommen, also nicht so der klassische Köpflerunfall. Sondern der See war tief genug und ich habe es einfach nur geschafft, mit einem blöden Winkel auf die Wasseroberfläche mir 3 Halswirbel zu brechen.
Wahnsinn.
Ja, und ich konnte dann ja ab dem Moment weder Arme noch Beine nichts mehr spüren oder bewegen. Und ich habe das aber nicht mitgekriegt, also für mich war es ein Köpfler wie jeder andere davor auch. Und ich habe dann erst gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, wie ich unter Wasser war, die Wasseroberfläche über mir gesehen habe und einfach nicht draufgekommen bin. Und ich habe nicht gewusst, warum. Weil du schaust nach oben und ich habe ja nicht gesehen, dass ich nichts bewegen kann. Und vom Kopf her ist ja wie immer, dass man schwimmt. Aber also ich bin einfach nicht draufgekommen. Das war, da habe ich gedacht, das passt irgendwas nicht. Und unlustig ist es in dem Moment, wo dann halt die Luft auch knapp worden ist. Und da habe ich das Glück gehabt, dass meine Freunde sofort reagiert haben und mich da rausgefischt haben. Also weil dann sagt man halt oft, der macht einen Spaß, der ist schon wieder blöd. Aber die haben da zum Glück wirklich sofort reagiert und mir geholfen und dadurch habe ich da kein Problem mit der Sauerstoffversorgung dann gehabt.
Also die haben dir quasi das Leben gerettet?
Auf jeden Fall. Ohne denen hätte ich sicher nicht überlebt.
Bist du eigentlich jemals wieder zu dem See zurückgekehrt?
Oft sogar. Also das ist ein See, bei dem ich auch zu schwimmen gelernt habe. Meine Oma wohnt dort und im Sommer waren immer alle Kinder dort am See. Sehr urgeil als Kind in der Sommerferien. Ja. Alle gemeinsam. Und ja, ich war dann relativ bald wieder bei der Oma auch in der Ortschaft und direkt genau 1 Jahr nach meinem Unfall bin ich auch wieder dort ins Wasser gegangen, wollte einfach wieder was Positives damit verbinden und habe jetzt nie wirklich so Angst vor dem See gehabt, weil der See hat ja mir im Prinzip nichts getan und deswegen wollte ich da gleich auch wieder positive Verbindungen machen und bin auch jetzt immer wieder gern dort schwimmen.
Du bist ja eben Paraschwimmer, hattest du nie irgendwie dann Angst vorm Wasser oder so danach?
Ja, es war schon ein bisschen komisch. Ich meine, vom Wasser so habe ich nie wirklich Angst gehabt, weil wie gesagt, das Wasser ist jetzt nicht, dass mir das Wasser irgendwas Böses da nicht. Das war einfach ein extrem blöder Zufall, dass ich in dem Winkel aufgekommen bin. Und ja, ich bin dann in der Reha gern wieder ins Wasser gekommen, Wassertherapie, weil einfach der Körper da so frei war. Ich habe fast nichts bewegen können, es war alles so anstrengend. Mhm. Im Wasser ist das natürlich einfacher gegangen. Das war für mich sehr schön. Und ich habe dann 2 Jahre nach meinem Unfall eben zum Paraschwimmen gefunden.
Und wie kann man sich das vorstellen? Also wie schwimmst du da?
Ich schwimme halt eben wirklich nur mit den Armen, weil ich die Beine nicht bewegen kann. Und ich starte schon vorher im Wasser. Also ich gehe schon vor dem Beginn ins Wasser hinein, halte mich an der Wand an. Und wenn es losgeht, drücke ich mich mit der Hand von der Wand ab und schwimme dann eben die ganze Bewegung aus den Armen heraus. Und die Beine ziehe ich im Prinzip nur hinten nach.
Wie anstrengend ist das, wenn man nur die Arme beim Schwimmen benutzen kann?
Ja, wie anstrengend ist das? Das fragen mich die Leute oft und es ist immer schwer, irgendwas zu sagen. Also ich glaube, wenn man auf einem Leistungsniveau schwimmt, ist das immer anstrengend, egal jetzt ob nur die Arme oder ganzer Körper oder so. Es ist halt einfach ein bisschen anders. Genau, aber jetzt nicht irgendwie. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Schwimmen für mich anstrengender ist als für einen Nichtbehinderten. Also ich gebe mein Bestes, jeder andere gibt sein Bestes und so ist halt einfach eine andere Anstrengung.
Auf Instagram gehst du auch ganz offen mit dem Unfall um. Du forderst die Leute auch auf, die Fragen zu stellen zum Beispiel. Hilft dir das vielleicht auch ein bisschen, dass du da so offen drüber redest?
Ja, ich mache das sehr gerne auf Instagram. Kriege ich auch oft Nachrichten, wie das war für mich. Und ich freue mich dann vor allem auch immer, wenn mir Leute schreiben, die da auch betroffen sind. Und wenn man denen dann helfen kann oder irgendwie Tipps geben kann, dann ist das natürlich für einen super schön, wenn man dann auch nochmal ein Feedback zurückbekommt und ja, danke nochmal, dass mir du da geholfen hast und dort. Mhm. Und ich versuche natürlich mein Know-how weiterzugeben, dass es zumindest irgendeinen positiven Sinn gehabt hat, dass ich diesen Unfall leider gehabt habe. Und Menschen zu helfen macht mir extrem Spaß. Ich versuche mein Bestes. Und wenn es nicht so leicht geht, dass man da einfach Nachrichten schreibt und damit wem anderen helfen kann, gibt nichts Schöneres.
Also wärst du doch gern so ein bisschen ein Vorbild?
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn ich für wen ein Vorbild bin. Und noch mehr freue ich mich, wenn ich wirklich wen motivieren kann. Motivation ist das Wichtigste im Leben. Und wenn man da ein bisschen was weitergeben kann, dann Ziel erfüllt, würde ich sagen.
Auf Instagram hast du auch gesagt, in einem Video, eben wo du über den Unfall sprichst, dass in Österreich häufig weggeschaut wird. Warum glaubst du, ist das so?
Ja, warum das so ist, ist eine sehr gute Frage. Es fällt mir einfach auf, dass, wenn ich mit mal schon vor die Leute oft einfach, ich sehe nichts, ich höre nichts und ich rede nicht an. Mhm. Und vor allem fällt es mir auf, weil Kinder sehr neugierig sind und die Kinder dann, wenn ich zum Beispiel in einen Aufzug hineinfahre und Leute mit den Kindern fahren und das Kind dann, Mama, warum sitzt der im Rollstuhl oder Mama, schau mal so. Und die Eltern dann immer gleich psch und das Kind nehmen und weg drin und so. Und ich rede dann immer gleich den Kindern und sage dann gerne immer Hallo und dass man da ein bisschen die Berührungsangst verliert, weil es ist ja der Rollstuhl nichts Böses und ich beiß auch nicht, ich verspreche es. Mhm. Und ich weiß nicht, warum, denn in Österreich ist halt eben ein bisschen so dieses, ich schaue nicht hin, dann kann ich auch nichts falsch machen.
Ja, wie würdest du dir wünschen, dass der Umgang wäre?
Ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Es soll jetzt natürlich auch nicht sein, dass nur wenn man einen Rollstuhlfahrer sieht, dass jeder gleich hinläuft und hallo und oh Gott, kann ich dir irgendwie helfen und du bist so arm und das will ich natürlich auch nicht. Also brauche ich nicht, dass mich da jetzt irgendwie auf der Straße bemitleidet. Ich bewältige meinen Alltag genauso wie jeder andere. Und es ist einfach, dass es einfach normal wäre. Wenn jetzt bei mir wer zu Fuß vorbeigeht, dann schaue ich den auch nicht irgendwie komisch an oder rede ihn komisch an. Und genauso ist mit dem Rollstuhlfahrer. Allgemein Rollstuhlfahrer sind genauso normale Menschen wie alle andere. Und das ist jetzt kein Grund, dass man irgendwie da nicht drüber redet oder dass ich meinem Kind nicht erklären kann, dass der halt im Rollstuhl sitzt, weil er vielleicht die Beine nicht bewegen kann oder irgendwas. Es ist halt einfach so.
Du fährst ja auch Auto, bist ja auch mit dem Auto hergekommen. Wie funktioniert das?
Gott sei Dank, das Auto ist schon eine sehr große Erleichterung. Das habe ich vor allem gemerkt, wie wir mein Auto mal gestohlen haben und ich dann kein Auto mehr gehabt habe.
Okay, und was ist passiert?
Ja, was ist passiert, ist eine gute Frage. Ich bin in der Früh aufgewacht und meine Mutter hat mich gefragt, wo ich das Auto stehen lassen habe.
Ja.
Und ob wir vor allem was getrunken haben, dass ich das Auto stehen lasse. Ich so, Mama, seit 2 Jahren parke ich das Auto genau vor der Haustür. Ich habe da einen privaten Parkplatz, wo ich nur mit meinem Auto stehen darf. Und da steht es immer. Und sie, na, da steht es nicht. Und ich hupf aus dem Bett, schau aus dem Fenster und wirklich war ich das Auto weg.
Was?
Ja, und da dürfte einfach über Nacht das Auto gestohlen worden sein. Ja, dann bei der Polizei halt die Meldung gemacht und da haben wir dann auch gehört, dass vom Nachbarn das Auto auch weg ist. Und haben sie einfach die 2 Autos über Nacht gestohlen, ja, okay, und ist nie wieder gefunden.
Eine krasse Story, es wurde nie wieder gefunden.
Genau, leider, ja.
Oh je, das tut mir leid.
Eine Woche vor Weihnachten.
Na super.
Perfekt.
Aber du hast jetzt ein neues Auto.
Genau.
Magst du uns irgendwie erklären, wie das funktioniert zum Fahren?
Genau, also es gibt Gott sei Dank da eigene Umbauten für Rollstuhlfahrer. Da Da gibt es so verschiedene Techniken, wie man Auto fahren kann, obwohl man seine Beine nicht bewegt. Mhm. Und da wird einfach quasi das Gas geben und das Bremsen auch mit den Armen bedient. Es mhm. funktioniert halt nur mit Automatikautos, dadurch kommt schon mal das Schalten weg. Und man hat dann einfach so einen Hebel im Auto und mit dem kann man dann eben auch noch Gas geben und bremsen. Es ist nur manchmal ein bisschen unpraktisch, weil ich sage jetzt, wenn man im Kreisverkehr fährt, mhm. muss ich entweder Gas geben oder bremsen. Dann soll ich natürlich auch noch lenken im Kreisverkehr.
Und blinken.
Und mit einer Anzeige auch noch blinken. Ja. Dann wird das alles irgendwann schon öher. Also es ist immer ein bisschen eine Sache, aber es ist sehr gut, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, dass man mhm. da eben auch mit dem Auto fahren kann, wenn man die Beine nicht bewegen kann.
Also wenn man dich so anschaut, du strahlst richtig, du wirkst so, so positiv, auch wie du sprichst. Wo nimmst denn du eigentlich deine ganze Kraft?
Ja, danke schön. Hört man sehr gerne. Ich versuche immer so positiv wie möglich durchs Leben zu gehen. Und ich finde, dass allein der Versuch oder wenn man sich nur einredet, dass es positiv ist, dass es das schon motiviert und es fällt einem dann noch viel leichter. Es bringt mir nichts, wenn ich mir jetzt jeden Tag denke, scheiße, warum habe gerade ich diesen Unfall gehabt und warum ich und das ist alles so blöd jetzt. Sondern das habe ich vor allem durch meinen Unfall gelernt, dass man einfach die kleinen Sachen auch wertschätzen muss. Und wenn man dann eigentlich sieht, was eigentlich alles positiv ist, wenn mhm. man mal sich darauf konzentriert, dass man das alles bemerkt, dann fällt einem auch auf, dass viele Sachen gar nicht so selbstverständlich sind. Und ja, dann motiviert das natürlich auch. Und so durch den Tag zu gehen, macht mir dann einfach auch mehr Spaß, als immer nur ein fades Gesicht zu ziehen.
Ja. Wie wichtig, denkst du, ist das Mindset, auch als Sportler gerade?
Ja, im Sport natürlich ganz wichtig, vor allem eben die Kopfsache, wir haben schon angesprochen, mentales Training. Ich kann meinen Körper noch so gut auftrainieren, wenn ich im Kopf nicht da bin, bringt mir das alles nichts. Und das ist natürlich die Vorbereitung im Kopf ganz wichtig, vor allem eben auch ein positives Denken, weil der Trainingsalter kann natürlich manchmal auch ein bisschen ermüdend sein, ein bisschen eintönig. Und da muss man sich natürlich jeden Tag aufs Neue motivieren. Und damit man dann eben bei seinem Saisonhöhepunkt dann das Beste rausholen kann mhm. bei seiner Minute.
Bei dieser eine Minute haben wir jetzt schon gehört. Klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber hast du ein Motto, ein Lebensmotto?
Habe ich noch nie drüber nachgedacht eigentlich. Was auf jeden Fall ein großes Ziel in meinem Leben ist, das habe ich vorher schon gesagt, dass ich einfach andere Leute motivieren kann. Das mhm. ist was ich mir schon wirklich vornehme.
Und ich würde sagen, machst du auch sehr, sehr gut, vor allem auf Instagram. Deine Followerzahl steigt und steigt, habe ich gesehen.
Dankeschön. Ja, jetzt auch mit der Weltmeisterschaft ist Gott sei Dank, dass da ein bisschen eine Bekanntheit jetzt mittlerweile mhm. reinkommt.
Wie viele verschiedene Länder waren da bei der Weltmeisterschaft dabei?
Ich glaube fast 100 verschiedene Länder. Auf jeden Fall über 600 Schwimmer, Wahnsinn. Die wirklich dabei waren. Ja.
Das heißt, du bist von 600 Schwimmern das Sechstbeste?
Ja, also es sind natürlich dann die verschiedenen Bewerbe und es gibt auch so verschiedene Behindertenklassen, dass man eben wirklich gegen gleich stark auch schwimmt. Mit meinem Bewerb bin ich eben das Sechstbeste der Welt. Und wenn man darüber nachdenkt, ist das natürlich Wahnsinn. Schon crazy irgendwie.
Das ist wirklich crazy. Ja. Hast du dann gefeiert danach?
Ja, natürlich. Also an dem Abend war natürlich schon Riesenfreude da. Die Feier hat sich natürlich in Grenzen halten müssen, weil am nächsten Tag der nächste Bewerb war. Das heißt, nur kurz freuen ins Bett und am nächsten Tag um 6 Uhr früh
aufstehen. Kurze Party.
Und, aber natürlich zu Hause mit der Familie, mit den Freunden. Unglaublich, dass man da solche Erfolge dann mit nach Hause bringen kann.
Mhm.
Und das Ziel ist natürlich, dass ich bei der nächsten Weltmeisterschaft das noch besser mache und bei der nächsten dann noch besser und dann irgendwann einmal ganz oben stehe. Also das Gefühl im Stockholm durfte ich ja schon erleben, weil ich letztes Jahr bei der Europameisterschaft den 3. Platz gemacht habe
mhm.
und da bei der Medaillenzeremonie dabei zu sein, das war so ein geiles Gefühl und auf jeden Fall ein richtiger Motivationsschub für meine Karriere. Und ich glaube auch so ein bisschen der Punkt, wo ich dann entschieden habe, dass ich das jetzt beruflich machen mag und auch fix wieder erleben mag, also diesen einen Moment.
Kannst du mal beschreiben, diesen Moment, wo du da deinen Namen hörst, die Medaille bekommst und einfach weißt, okay, ich habe das geschafft?
Ja, ich habe es im ersten Moment gar nicht glauben können, dass das jetzt alles wahr ist. Das war mein erstes großes Event international. Ich fahre dorthin als kleines Würstel, dass ich da mitschwimme und auf einmal hole ich eine Medaille. Und wenn man dann auf die Bühne fahren darf, die Hände geschüttelt bekommt, die Medaille überreicht kriegt, ja, extrem geil. Und danach mhm. dann zu seinem Team fahrt mit der Medaille, die herzeigt, die freuen sich alle. Es ist ein unglaublich schöner Moment und das ist auch das, warum man das Ganze macht, das ganze Jahr, das mhm. Training auf sich nimmt, damit man dann eben solche Erfolge feiern kann.
Wie würden eigentlich deine Freunde dich beschreiben in 3 Worten?
Oh, ja, also es ist immer schwer, mit mir Termine auszumachen, das weiß ich, weil ich immer beim Training unterwegs bin. Das ist sicher ein ganz ein markanter Punkt bei mir, das Training halt. Ja, in 3 Punkten ehrgeizig, auf jeden Fall. Zeit verloren, das ist immer ein bisschen schwierig bei mir. Genau, Pünktlichkeit.
Also generell jetzt, dass du keine Zeit hast oder dass du nicht pünktlich
bist? Es ist beides. Also es ist bei mir schwer mit der Zeit, weil ich ja eben das Training mache jeden Tag. Ich studiere nebenbei und dann bin ich noch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Mhm. Also da bleibt nicht mehr so viel über und dann bin ich auch nicht immer 100% pünktlich. Aber ja, es geht sich alles immer aus und genau, im dritten weiß ich jetzt nicht auswendig, wie mich meine Freunde beschreiben würden.
Positiv.
Hoffentlich, ich weiß nicht. Ja, wünscht man sich, dass es die Freunde sind.
Ich denke schon, dass sie das sagen werden. Ja, du trainierst auch viel mit deiner Trainingspartnerin Sabine Weber-Treiber. Wie habt ihr euch gefunden?
Ja, über das Training. Also es war bei mir auf der Reha, habe ich mal mit ihr gesprochen und sie hat mal von ihren Paralympics-Erfahrungen erzählt. Und das war bei mir auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, geil, das mag ich auch erleben. Mhm. Und so habe ich dann eben das Training für mich entdeckt, das Schwimmtraining. Ich habe ja vorher Rollstuhl-Rugby gespielt und dann zum Schwimmen gewechselt.
Ja, auch sehr erfolgreich, habe ich gelesen. Ja. Dreifacher Meister.
Staatsmeister
im Rollstuhl-Rugby. Also irgendwie...
Ja, es läuft. Sport funktioniert bei mir ganz gut.
Du sagst schon, ihr trainiert gemeinsam. Wie kann man sich da so einen Trainingsalltag oder so einen Trainingstag im Leben vom Andi vorstellen?
Ja, es ist super, dass ich mit ihr gemeinsam trainiere, weil es dadurch nicht so eintönig ist. Man plaudert natürlich vor dem Training schon ein bisschen, wartet, bis der Trainer kommt, bis er das Programm austeilt. Dann kriegt jeder von ihm das vorgefertigte Programm. Das ist immer unterschiedlich bei uns. Und natürlich als Sportler untereinander plaudert man dann auch im Training und sagt, ja, probier mal das vielleicht oder wie ist denn das bei dir? Da ist schon super. Mit der Sabine hat man schon sehr viele Tipps gegeben. Und vor allem auch bei den Wettkämpfen, bei den ersten, war super, weil sie mich da immer mitgenommen hat, mir erklärt hat, wo ich sein muss, wann und was ich machen muss. Und da war sie schon auf jeden Fall eine Unterstützung.
Wie viel glaubst du, hast du von ihr gelernt, von ihrer Erfahrung?
Auf jeden Fall die Ruhe. Sabine ist immer eine sehr ruhige. Bei den Wettkämpfen bringt mir da die Ruhe rein, dass ich nicht nervös bin. Und hat sicher in den ganzen Abläufen auch einen wesentlichen Teil gespielt bei mir, dass ich jetzt so schnell so weit nach oben gekommen bin.
Habt ihr auch irgendwie ein Ritual oder so oder irgendwas, was ihr immer macht, bevor einer einen Wettkampf hat?
Die Sabine hat ein Ritual, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt verraten darf. Und ich habe halt was ich halt mit der Mama für mental ausgearbeitet habe. Also ich habe da natürlich schon meinen Ablauf, den ich immer runterspiele. Aber ich würde das jetzt nicht unbedingt so ein Ritual nennen. Es ist einfach die Wettkampfvorbereitung direkt davor.
Was denkt man sich so in dieser Minute, bevor es losgeht? Was geht da durch den Kopf?
Ja, ich gehe immer die Technik nochmal im Kopf durch, was wichtig ist. Und versucht dann das Ganze, den Bewerb schon mal durchgehen, wie es jetzt sein wird, wenn man reinfährt, dann ins Wasser und so, alles nochmal kontrollieren, Badehose zugeschnürt, Brille auf, Haube auf und es geht dann so schnell, also man fährt dann da rein und das Adrenalin fährt in den Körper, die Leute applaudieren, man geht ins Wasser und dann geht es hier schon ab. Ja. Dadurch, dass ich ja bei den Sprintbewerben am stärksten bin, ist es immer sehr schnell vorbei, eben wie gesagt, nicht einmal eine Minute. Und das ganze Ding ist erledigt. Und dann kommt es halt immer darauf an, wie gut war man selber und natürlich auch, wie gut waren die anderen.
Was würdest du sagen, war für dich der krasseste Moment in deiner Karriere, wo du halt noch Gänsehaut bekommst, wenn du dran denkst?
Auf jeden Fall die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft. Also das war so unerwartet und ein richtig geiler Moment, ja.
Dein nächstes Ziel ist ja definitiv Paralympics 2020 in Tokio.
Ja, nächstes Jahr sind in Tokio die Paralympics. Die sind immer direkt nach den normalen Olympischen Spielen. Und das ist auf jeden Fall mein großes Ziel bei den Paralympics. Ich habe mich auch schon qualifiziert. Mhm. Das heißt allerdings noch nicht, dass ich auch den Startplatz habe. Die werden dann erst verteilt.
Okay.
Aber die Qualifikationszeit habe ich jetzt bei der Weltmeisterschaft geschafft. Und ja, jetzt bereite ich mich auf jeden Fall für die Paralympics vor. Mag dort auf jeden Fall mitschwimmen. Und ganz genial wäre natürlich eine Medaille. Mhm. Das ist schon so ein Geheimziel, ja.
Das wäre natürlich krass. Was bedeutet eigentlich Erfolg für dich?
Erfolg. Mit sich selbst zufrieden sein. Ja, dass man sich Ziele vornimmt, die schon schwer sind, aber halt schon noch erreichbar sind. Und wenn man das dann schafft, ist das für mich der unglaubliche Erfolg, weil man sich dann einfach vor Augen halten kann. Schau dir mal zurück, wo du letztes Jahr noch warst und wo du heute bist und was du alles erreicht hast. Das ist was ich mir denke, es ist ganz wichtig, dass man das reflektiert, nicht immer nur, jetzt habe ich heute vielleicht das nicht geschafft, sondern wie viel man in Wirklichkeit in der Vergangenheit voranbracht hat. Und das ist dann für mich ein Erfolg und das ist auch ganz wichtig, dass man sich da selber so den Erfolg widerspiegelt und dass ich dann auch zufrieden ist mit sich.
Also auch das große Ganze sehen. Und nicht
ja,
nur
ich finde schon, ja.
Ja, vor allem im Sport gibt es halt immer nur einen, der gewinnt, einen, der sich Gold holt. Niederlagen können halt irgendwie auch dazu, oder?
Ja, das stimmt. Also die Niederlagen gehören natürlich zum Sport dazu. Ich glaube, kein Sportler hat geschafft, ohne Niederlage jemals ganz weit zu kommen. Ja, bei mir ist ganz speziell, meine Freundin schimpft mich immer, dass ich so ein bisschen grantig werde, wenn ich verliere. Also ich bin ein ganz schlechter Verlierer. Und sie sagt immer, sie weiß beim Bewerb schon, ob sie mich nachher gleich anspricht oder vielleicht noch 5 Minuten wartet, dass ich ein bisschen eine Cooldown-Phase habe. Aber ja, natürlich, man muss dann mit Niederlagen auch abschließen können und nicht ewig darauf verharren und sich dann verlieren darin und versuchen, was daraus zu lernen, warum es dieses Mal nicht funktioniert hat und beim nächsten Mal dann besser machen.
Also daraus lernen, analysieren und besser machen.
Ganz, ganz wichtig, ja.
Guter Tipp von dir.
Ja.
Und wie du schon erwähnt hast, du bist ja auch privat extrem viel unterwegs. Du bist ja bei der Feuerwehr, dann machst du ja die Öffentlichkeitsarbeit, habe ich gelesen. Du ja, hast eine Freundin, bist du in einer glücklichen Beziehung, wie du auf Instagram immer postest. Und du studierst auch noch medizinische Informatik.
Ja, genau. Ja.
Wie geht sich das alles in einem 24-Stunden-Tag aus bei dir?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und es wird halt manchmal auch knapp. Ich weiß manchmal selber nicht, wie sich das alles ausgeht und bis jetzt funktioniert es Gott sei Dank. Was ich halt sagen muss, ist, dass ich beim Studium mittlerweile schon deutlich hinter der Mindeststudienzeit bin. Also das leidet halt einfach unter dem Schwimmen. Das Schwimmen hat da bei mir ganz klar Vorrang. Aber ich denke mir da oft, wenn ich das im Studium ein Jahr länger brauche, dafür jetzt aber beim Schwimmen wirklich was erreiche, dann ist mir das vollkommen wert. Und ich versuche dann eben, das alles irgendwie unterzubringen. Das Training, Gott sei Dank, kann man sich relativ leicht einteilen. Mit der Uni ist es auch nicht so schwer. Bei der Feuerwehr kommt es halt immer drauf an, wann ein Einsatz ist. Das kann man sich nicht so einteilen. Aber es geht sich bis jetzt immer alles aus, Gott sei Dank.
Wie wichtig ist für dich deine Freundin als Unterstützung da?
Ja, extrem wichtig. Also die Familie allgemein, vor allem die Freundin dann mit dem nächsten Bezug noch, ist natürlich ganz wichtig, ein extrem wichtiger Rückhalt. Und auch wichtig dann, wenn man was erreicht, dass man auch von der Seite dann die Unterstützung und auch die Glückwünsche bekommt, freut man sich natürlich noch mehr, wenn ein so nahestehender Mensch einem dann auch so sehr gratuliert und Glück wünscht.
Er postet auch immer so süße Bilder auf Instagram.
Ja, danke schön.
Wie lange seid ihr schon zusammen?
Wir sind jetzt 2,5 Jahre zusammen.
Und wie habt ihr euch kennengelernt?
Ja, das war ist relativ lang, leicht gegangen. Wir kennen uns schon länger.
Okay.
Und wir wohnen auch in derselben Straße oder haben in derselben Straße gewohnt. Mittlerweile wohnen wir zusammen in der Wohnung. Und ja, es ist dann passiert, dass wir uns zu Silvester regelmäßig gesehen haben, auf der Silvesterfeier. Und irgendwann haben wir uns dann auch unter dem Jahr getroffen und so ist es dann immer mehr geworden, bis wir jetzt eben eine eigene Wohnung zu zweit haben.
Total süß, du strahlst auch richtig, finde ich, wenn du über sie redest. Möchtest du ihr irgendwas sagen, wenn sie den Podcast dann nachhört, als Überraschung vielleicht?
Ja, natürlich. Schatz, ich weiß, du sitzt gerade brav in der Uni, während ich schon wieder unterwegs bin. Aber ich liebe dich und wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag. Freue mich schon, wenn wir uns am Abend wiedersehen.
Oh, da schmilzt man dahin. Andi, verrat uns jetzt nochmal abschließend, was jetzt in der nächsten Zeit geplant ist bei dir.
Jetzt fängt eben gerade die Saisonvorbereitung an für das Paralympics-Jahr. Das ist natürlich immer das ganz Große, weil die Paralympics nur alle 4 Jahre sind. Und da heißt es jetzt noch einmal ein Dreivierteljahr Vollgas reinhauen, heftigst trainieren. Und dann gibt es die Europameisterschaft nächstes Jahr, da möchte ich wieder eine Medaille holen. Und danach dann eben die Paralympics als ganz, ganz großes Ziel. Und da bin ich schon sehr gespannt, was da rauskommt. Vielleicht kann ich mich von der Weltmeisterschaft vom 6. eben nochmal 3 Leute schlagen und auf einmal bin ich schon am Podest.
Dann ganz, ganz viel Glück wünsche ich dir.
Vielen Dank.
Ich drücke dir die Daumen, bin sehr, sehr gespannt. Verrat uns noch abschließend, wie du auf Instagram heißt, für alle, die dich jetzt auch noch stalken wollen.
Ja, ich würde mich sehr freuen. Auf Instagram Andreas_Ehrenhofer. Ihr werdet sicher den Namen im Podcast sehen, weil Ehrenhofer manchmal sehr schwer zum Schreiben ist. Ich würde mich sehr freuen, schreibt mir Nachrichten, wenn ihr Fragen habt. Ich bin da wirklich offen, ihr könnt mich alles fragen. Falls wirklich was dabei sein sollte, was ich irgendwann mal nicht beantworten möchte, dann sage ich euch das auch. Also nehmt kein Blatt vor den Mund und ich freue mich schon auf eure Nachrichten.
Danke Andi, danke, dass du da warst. Danke für den spannenden Podcast und weiterhin alles Gute.
Dankeschön, es hat mich sehr gefreut. Danke.
Wie immer sage ich auch zu dir danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Folgt dem Podcast auch gerne zum Beispiel auf Spotify, auf kronehit.at und vor allem schreib mir auch gerne, welchen Gast du als nächstes hören möchtest. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal.
Success Stories, der Kronehit Erfolgspodcast mit Kathi Wellebach.